Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Eine Ansage habe ich noch. Es steht ja etwas ganz Wichtiges vor der Tür. Weihnachten kommt mit großen Schritten auf uns zu. Ich will euch ganz herzlich nochmal einladen für den Heiligabend-Gottesdienst am 24. Dezember, logischerweise traditionell bei uns um 16 Uhr. Wir haben Flyer, die sind heute mit der Kerstin aber leider noch nicht hierher gekommen. Die werdet ihr erst ab nächster Woche leider bekommen. Aber ihr dürft schon richtig fröhlich für diesen Gottesdienst einladen. 358, wir stehen an deiner Krippe hier, wird das Motto sein. 358, wenn du jetzt überlegst, was könnte das heißen, damit lasse ich dich noch ein bisschen alleine. Die Spannung steigt dann und dann komm zum Heiligabend-Gottesdienst und lass diese Spannung auflösen. Lade gerne dazu ein. Das wird ein schöner Gottesdienst, ein Gottesdienst, an dem wir hoffentlich Christus begegnen. Und das ist eine tolle Chance, Leute hier mal mitzubringen, ihnen etwas Gutes zu Weihnachten zu geben, zu schenken und einen schönen Gottesdienst zu feiern. Und dafür sind schon die Flyer da. Nach der Feier geht es fröhlich weiter, es wird weiter gefeiert, die Gottesdienstfeier nach der Feier oder die Feier nach dem Gottesdienst. Wir wollen gemeinsam Weihnachten feiern. Wer zu Hause nicht gerne feiern möchte, ist herzlich eingeladen, am 24. Dezember ab 18 Uhr, 18.15 Uhr, also nach dem Heiligabend-Gottesdienst, hierher zu kommen. Wir werden ein leckeres Essen gemeinsam haben, wir werden einen schönen Abend gemeinsam verbringen, in guter Gemeinschaft mit hoffentlich schönen Dingen zum Lachen, zum Spielen, zum Singen. Es wird ein richtig schöner Abend und dazu bist du herzlich eingeladen und dafür darfst du auch herzlich gerne einladen. Also wenn du irgendwie weißt, Mensch, in meiner Straße wohnt Person XY, die möchte Weihnachten eigentlich gar nicht gerne zu Hause sein, dann lad sie mit ein, bring sie mit, feiert hier gemeinsam mit uns Weihnachten. Es wird eine schöne Weihnachtsfeier am Heiligen Abend. Ab 18 Uhr. So, und jetzt kommen wir zur Predigt. Ich war eigentlich für heute gar nicht eingeplant und als ich dann erfuhr, dass ich doch eingeplant bin, habe ich überlegt, okay, manchmal ist das ja mit den Themen so ein bisschen, worüber predige ich jetzt, was möchte ich machen, und dann habe ich mich relativ früh entschieden, sowohl die letzte Woche als auch heute, die Textstellen aus der Perikopenordnung der evangelischen Kirche zu übernehmen. Klingt jetzt sehr hoch, aber die haben halt einfach eine Predigtordnung. Da wird jeder für jeden Sonntag ein Text festgelegt. Das ist sehr hilfreich. So, denkt man. Dann habe ich mir den Text durchgelesen und dachte, zweiter Advent, hilfreich dieser Text, ich werde ihn gleich nochmal vorlesen, aber wir steigen mal gemeinsam mit diesem Text ein. Und Cheyenne hat da zwei Folien vorbereitet. Ich lese uns das einmal vor, lest gerne mit. Das ist aus der neuen Genfer Übersetzung. An Sonne, Mond und Sternen werden Zeichen zu sehen sein und die Völker auf der Erde werden in Angst und Schrecken geraten und weder aus noch ein wissen vor den tosenden Wellen des Meeres. Die Menschen werden vergehen vor Angst und vor banger Erwartung dessen, was noch alles über die Erde kommen wird, denn sogar die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann werden sie den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, dann richtet euch auf und fasst Mut, denn dann ist eure Erlösung nahe. Jesus gebrauchte einen Vergleich. Er sagte, seht euch den Feigenbaum an oder nehmt irgendeinen anderen Baum. Wenn sie ausschlagen, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass jene Dinge geschehen. Dann wisst ihr, dass das Reich Gottes nahe ist. Ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Diese Verse sind aus dem Lukas-Evangelium, aus dem 21. Kapitel, die Verse 25 bis 33, wer auch nochmal selber reingucken möchte. Ich weiß jetzt nicht, ich kann nicht in deinen Kopf gucken, welche Melodie, welche Gedanken jetzt in deinem Kopf gerade vorherrschen, mit welchem Blick du diese Verse liest. Ich habe in meinem Studium einmal eine Übung gemacht. Wir haben uns verschiedene historische Filmszenen oder Filmszenen angeschaut und mehrmals, und jedes Mal war diese Filmszene mit einer anderen Musik unterlegt. Und im konkreten Fall war das ein Einmarsch, also jetzt ein bisschen martialisch war es, der Einmarsch von Hitler in eine große Halle. Und diese Szene wurde jetzt mit unterschiedlichen Musiken unterlegt. Einmal haben wir uns das im Originalton angeguckt. Das war dann sehr martialisch und so weiter. Und dann wurde diese Szene unterlegt mit der Musik aus Star Wars, dem Imperial March. Dum, 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 dum. Man sah diese Szene und man hat, es wirkte, es war gleich viel bedrohlicher. Man hat diesen Menschen dort reinkommen sehen zu dieser Musik und hat sich gedacht, was kommt jetzt, das kann nicht gut ausgehen, das ist böse, das ist nicht gut. Und dann haben wir diese Szene noch einmal gesehen mit dem Hobbit-Motiv aus dem Herrn der Ringe. Die ist genau das Gegenteil. Die habe ich jetzt nicht so vor Augen, diese Melodie. Aber das ist so, du siehst dann diese gleiche Szene und dazu kommt diese Melodie, leichte Flötentöne und du denkst, ach guck mal, da kommt er ja, wie schön. Unser Retter, so ungefähr. Weil das so positiv untermalt ist. Die Musik, die in unserem Kopf klingt, interpretiert uns, was wir da sehen. Sie legt den Teppich aus für das, für die Art und Weise, wie wir das verstehen, was wir da sehen. Ich weiß nicht, welche Musik in dir gerade klingt, wenn du diese Verse gelesen hast. Mit welchem Muster, mit welchen Gedanken du diese Verse liest und sie dir interpretierst. Unsere Erwartungen sind nämlich manchmal wie die Musik, die sich über ein Geschehen liegt. Im Advent bieten sich da so einige Melodien an. Wir haben letzte Woche über diesen grün-rot-goldenen Glitzerbrei gesprochen, der sich so über die Adventszeit ausbreitet. Der Text, wir können ihn eingeblendet lassen eigentlich, der ist da so ein bisschen schwieriger. Und dennoch gucken wir ihn jeder wahrscheinlich, deswegen würde ich jetzt gerne in deinen Kopf gucken, blicken wir ihn uns an und es schwingen eigene Gedanken mit. Ich weiß auch nicht, ob du jetzt denkst, meine Güte, warum hat er sich denn diesen Text ausgewählt? Der ist ja nun mal alles, aber gar nicht adventlich. Was erwarte ich im Advent? Was erwarte ich von Advent? Was erwarte ich von der Person, auf die im Advent gewartet wird? Das sind gute Fragen, irgendwie, aber es sind auch die Fragen, die irgendwie jedes Jahr im Advent gestellt werden. Deswegen sind sie uns, glaube ich, nicht so neu, vermute ich jetzt. Ich vermute, ihr werdet schon die ein oder andere Predigt oder Andacht mit diesen Fragen zu diesen Fragen gehört haben. Versteht mich nicht falsch, es sind sehr gute Fragen, denn wir stellen sie uns ja sonst nicht. Also diese Frage, wie bereite ich mich eigentlich darauf, auf das vor, was kommt? Advent ist ja Ankunft, wir feiern die Ankunft unseres Herrn. Es ist also gut, sich darüber mal Gedanken zu machen, was erwarte ich da eigentlich genau, wie sieht das aus, was wird da kommen, wer wird da kommen? Und das Neue Testament gibt uns genau das auch mit auf den Weg, dass wir uns vorbereiten sollen. Nicht unvorbereitet sein, sondern ihr kennt vielleicht das Gleichnis mit diesen 10 Jungfrauen. Es gibt noch andere Stellen, wo uns das Neue Testament also echt herausfordert oder was uns mit auf den Weg gibt, bereite dich vor. Hab das im Auge. Letzte Woche haben wir über einen Text aus dem Römerbrief gesprochen. Wach auf. Hab das bewusst im Auge, was da kommt. Ein bisschen gehören diese Fragen, was erwarte ich vom Advent, was erwarte ich, wen erwarte ich, was erwarte ich von dieser Person, die da kommt. Ein bisschen gehören diese Fragen auch zu diesem grün-rot-goldglitzernden Weihnachtsbrei, wenn auch in der frommen Edition. Also im Advent stellt man sich diese Fragen. Auf was und auf wen wartet man da eigentlich? Warten wir auf das Kind in der Krippe, das wieder irgendwo ungesehen auf die Welt kommen wird? Was passiert dann eigentlich, wenn er denn wiederkommt? Ich habe ja meinen Kumpel Thomas. Ich habe den schon ein paar Mal hier immer erwähnt in der Predigt. Mit dem bequatsche ich immer gerne meinen Predigtentwurf und dann frage ich ihn selber, Mensch, was hast du eigentlich für Gedanken zu dem Thema? Findest du das logisch, was ich da so aufgeschrieben habe? Und ich habe ihn auch nach seiner Erwartung im Advent gefragt und dann meinte er sinngemäß, ja, was erwarte ich? Ja, Jesus kommt, kenne ich. Okay, Advent, habe ich schon oft genug gehört, ist ja eben Advent. Aber eigentlich sagte er dann, also er war erst so ein bisschen ernüchtert, er ist auch Kirchenmusiker und dann kennt er diese Themen eben, ne, das kommt jedes Jahr, begegnet ihm das. Und dann sagt er, aber eigentlich, und er hat gesagt, hoffentlich darf ich das jetzt überhaupt sagen, war ihm selber anscheinend ein bisschen unangenehm, eigentlich würde er jetzt gar nicht wollen, dass Jesus jetzt wiederkommt. Weil wenn Jesus jetzt wiederkäme, angenommen er wäre morgen da, dann wäre ja irgendwie alles vorbei. Und er hat eigentlich noch so furchtbar viel zu tun und möchte noch so gerne bestimmte Dinge erleben und machen und tun, dass es jetzt eigentlich nicht passen würde. Das, was er sich gerne noch anschauen würde, was er gerne erleben würde, das würde ja dann gar nicht mehr gehen und das wäre gar nicht so schön. Also wäre es auch gar nicht so schön, wenn Jesus jetzt wiederkäme. Welche Vorstellung von Jesu Wiederkunft hast du? Welche Melodie hörst du in deinem Kopf? Mit welchem Muster interpretierst du diese Verse? Was verstehst du, an was denkst du, wenn du diese Frage hörst, Jesus kommt wieder? Mir begegnen unterschiedliche Melodien, sozusagen, die bei Menschen im Kopf ablaufen, wenn sie an die Wiederkunft von Jesus Christus denken. Die einen denken, ha, Gericht, endlich. Jetzt kommt der Herr Jesus und dann werden sie alle gerichtet, die es verdient haben. Ich überspitze ein bisschen, aber auch nur ein bisschen. Dann wird endlich Gerechtigkeit hergestellt. Und die, die es verdient haben, kriegen dann ihre gerechte Strafe. Die Sterne werden wackeln und dann wird es passieren. Dann wird Gerechtigkeit hergestellt. Endlich werden die Übeltäter, die jetzt noch ungestraft davonkommen, werden sich dann ihrem Schöpfer gegenüberstellen und dann bekommen sie ihre gerechte Strafe. Wie auch immer das dann genau aussieht. Die anderen hören von der Wiederkunft Jesu und geraten innerlich in Panik. Wenn Jesus jetzt wiederkommt, kann ich dann bestehen? Bin ich gut genug? Habe ich mein Leben und meine Nachfolge gut genug gelebt, dass ich dann am Ende der Zeiten vor Jesu Augen bestehen kann? Oder wird er mich ansehen und mich nicht für gut genug befinden? Bin ich am Ende also nicht gut genug? Hoffentlich doch. Ich erinnere mich, wir haben auf einer Freizeit mit den Mitarbeitern einfach mal so morgens gemeinsam losgelegt immer und irgendjemand meinte, kommt, lass uns doch gemeinsam Offenbarung lesen. Wir waren Anfang 20, keine große theologische Kenntnis, einfach mal so ein bisschen reingeblättert, durchgelesen. Und bei manchen zeigte sich das. Boah, wenn Jesus wiederkommt, davor habe ich eigentlich Angst. Das, was da angekündigt ist, dieses Gericht, das versteht man alles nicht und werde ich dann als gut genug empfunden von Jesus? Eigentlich war es eine lustige Anekdote. Mein ehemaliger Pastor in Braunschweig erzählte mal, die Pastoren hatten ein großes Gemeindehaus und da war auch eine Pastorenwohnung in dem Haus. Und die jüngste Tochter, eigentlich war es eine lustige Geschichte, aber irgendwie finde ich es auch eine ganz schreckliche Geschichte, weil da so ganz viele komische Vorstellungen im Kopf herumschwirren. Die jüngste Tochter war auf der Suche nach den Eltern. Und irgendwas war, aber die waren weggefahren, das ganze Gemeindehaus ausnahmsweise mal komplett leer. Und sie dachte aber ganz fest, unten ist jetzt irgendjemand und suchte sich jetzt also, ging also runter, suchte im Haus die Eltern. Es war aber niemand da, niemand anderes, keine Geschwister. So. Und dieses arme Mädchen hatte in ihrem Kopf, die Entrückung ist passiert, ich bin nicht dabei, und lief panisch durch das Gemeindehaus auf der Suche nach irgendjemandem. Was passiert, wenn Jesus wiederkommt? Übersieht er mich etwa? Und wieder andere haben gar keine Vorstellung und denken sich, gut, wenn Jesus wiederkommt, dann ist das Ende der Zeit erreicht, dann geht es einfach nicht mehr weiter. Es ist irgendwie eine gigantische Stopptaste. Deswegen möchte ich eigentlich gar nicht, dass Jesus wiederkommt, weil wenn diese Stopptaste gedrückt ist, was macht man in der Ewigkeit? Ewig. So, ne? Was macht man Tag ein, Tag aus, jeden Tag wieder, täglich grüßt das Murmeltier? Welche Vorstellung habe ich davon, wenn Jesus wiederkommt? Und jetzt lese ich noch einmal diesen Text und beobachtet euch mal dabei, welche Melodie in eurem Kopf, in euren Gedanken mitschwingt, wenn ihr diese Verse hört. An Sonne, Mond und Sternen werden Zeichen zu sehen sein, und die Völker auf der Erde werden in Angst und Schrecken geraten und weder aus noch einwissen vor den tobenden Wellen des Meeres. Die Menschen werden vergehen vor Angst und vor banger Erwartung dessen, was noch alles über die Erde kommen wird, denn sogar die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann werden sie den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, richtet euch auf und fasst Mut, denn dann ist eure Erlösung nahe. Jesus gebrauchte einen Vergleich. Er sagte, seht euch den Feigenbaum an oder nehmt irgendeinen anderen Baum. Wenn sie ausschlagen, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass jene Dinge geschehen, dann wisst ihr, dass das Reich Gottes nahe ist. Ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Unser Text für heute kommt erstmal so wenig adventlich daher. Es klingt erstmal wenig nach Kerzen und Tannenbaum und Gemütlichkeit. Es wird ein endzeitliches Bild gemalt. Und diese Verse beschäftigen Menschen, seitdem das Neue Testament irgendwie geschrieben ist, weil sich jeder in diesen Versen doch irgendwie wiedererkennt. Die Bibel ist kein Horoskop. Das ist weit, weit, weit weg, so ein Gedanke. Wenn man diese Verse aber liest, dann, ich glaube, jeder zu jeder Zeit hat sich irgendwo in diesen Versen wiederentdeckt. Menschen zu allen Zeiten haben gedacht, jetzt, es muss bald, bald ist es soweit. Kunst, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, nach dem 30-jährigen Krieg, guckt euch da die Bilder an, die gemalt wurden, die Bücher, die geschrieben wurden, die Lieder, die getextet wurden, da haben die Leute gedacht, also wenn der ja jetzt nicht kommt, wann soll er denn dann wiederkommen? Da war das alles sozusagen schon erfüllt. Wenn man diese Verse liest, bekomme ich den Eindruck, Endzeit ist eigentlich schon immer. Seitdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, leben wir in der Endzeit. Was genau passieren wird, damit das sozusagen in Erfüllung geht, das wissen wir nicht, aber irgendwie ist es schon ganz viel auch in Erfüllung gegangen. Ein genaues Kriterium, wann denn das jetzt beginnen kann, kann ich hier nicht so rauslesen. Immer schon haben Menschen gedacht, jetzt ist es soweit. Eines beobachtet dieser Text aber sehr genau. Es gibt Zeiten, da geraten die Menschen in Angst und Schrecken angesichts der Umstände ihrer Zeit. Und sie vergehen schier vor Angst, weil sie nicht wissen, was sie erwartet und was noch alles über sie kommen wird. Und es scheint, als würde alles aus dem Gleichgewicht geraten. Und das ist ein Gefühl, das ich sehr gut teilen kann. Ich brauche auch gar nicht anfangen, euch jetzt all diese Dinge aufzuzählen, die mir das Gefühl geben, dass die Welt irgendwie aus dem Gleichgewicht gerät, dass irgendwie alles anders ist, als ich das mal vielleicht kannte. Ich brauche euch nicht die Dinge nennen, die mich verunsichern, die mich ins Zweifeln kommen lassen. Die Nachrichten sind voll davon. Und ich merke, wie furchtbar mich diese Gefühle gefangen nehmen können und meine Grundmelodie bestimmen wollen, wie ich dann auch diese Verse lese. Ich kenne mittlerweile so viele Leute aus dem wirklich engsten Bekanntenkreis, mit denen ich groß gewachsen bin, aufgewachsen bin, mit denen man irgendwie so ganz lange ganz viel geteilt hat, die sich mittlerweile aus Angst aus dieser Welt fast komplett zurückgezogen haben. Die schon vor Jahren angefangen zu sagen haben, ich gucke zum Beispiel keine Nachrichten, ich ertrage es nicht mehr, ich kann das nicht mehr hören, das macht irgendwas mit mir. Die ziehen sich vor Angst vor der Welt und vor all dem, was jetzt passiert, in ihr ganz Innerstes zurück, weil irgendwie alles aus dem Gleichgewicht gerät. Weil sie in Angst und Schrecken geraten, angesichts der Umstände ihrer Zeit. Genau das, wenn wir eine Folie nochmal nach vorne auf die erste Folie springen. Genau das, was Jesus hier beschreibt. Menschen werden vergehen vor Angst und vor banger Erwartung. Das ist ein Gefühl, das ich sehr gut teilen kann. Aber, jetzt kriegen wir langsam die Kurve. Das ist nicht die Melodie, die Jesus hier anschlägt. Das ist nicht die Melodie, die Jesus hier anschlägt, die uns der Text vorgibt. Jesus selbst spielt hier eine ganz andere Melodie an. Dieser Text ist kein apokalyptischer Chaostext, der uns runterziehen soll oder der uns entmutigt oder der uns sagt, Mensch, jetzt, da kommt es jetzt bald ganz dicke, pack dich warm ein, so. Nein, das ist nicht das, was dieser Text uns mitgeben will. Das ist nicht das, was Jesus hier uns sagt. Sondern, ja, es ist alles zum Verrücktwerden. Ja, diese Welt ist furchtbar. Ja, es fühlt sich manchmal an und manchmal ist es wahrscheinlich auch so, dass diese Welt furchtbar aus dem Gleichgewicht gerät. Aber deine Erlösung naht. Maranatha, deine Erlösung naht. Richte dich auf, streck den Rücken durch, heb den Kopf und hab Mut, denn deine Erlösung ist nah. Und diese Erlösung hat einen Namen, Jesus Christus. Und das ist keine billige Durchhalteparole. Jesus Christus kommt uns selbst entgegen. Und insofern hat eigentlich das Abendmahl, das wir gerade gefeiert haben, wunderbar die Melodie bereitet, um diesen Text sich anzuschauen. Dass du den Kopf heben darfst, sollst, den Rücken gerade machen sollst, Mut haben sollst, das ist keine billige Durchhalteparole. Jesus Christus kommt uns selbst entgegen und er ist mit dir in allem, was du tust und in aller Unsicherheit, die du erlebst und er stellt dich in Gemeinschaft, damit du auch nicht alleine durch das alles durch musst. Er ist der Gott, der dich sieht, der dich bei deinem Namen ruft und dir sagt, du bist mein. Er ist der Gott, der deine Haare auf dem Haupt gezählt hat und dich besser kennt als du selbst. Das ist Advent. Erlösung naht. Und wenn so viel im Ungleichgewicht ist wie gerade, umso mehr brauche ich ganz persönlich Weihnachten und brauche ich Advent, damit ich mich genau daran erinnern kann. Advent heißt Erlösung naht. Christus verheißt Erlösung und neues Leben. Advent bedeutet nicht, dass wir uns darauf vorbereiten, dass die Welt vergeht. Und dass wir auf das Gericht über diese Welt warten. Das ist nicht Advent. Sondern Advent bedeutet, dass Erlösung und Leben uns entgegenkommen. Jesus wird nicht wiederkommen, um diese Welt kaputt zu richten, sondern um sie aufzurichten. Erlösung. Erlösung steht in den Evangelien übrigens nur an dieser einen Stelle. Man denkt, das ist so ein Begriff, der muss ja irgendwie ganz häufig vorkommen, weil wir immer von Jesus Christus, unserem Herrn und Erlöser, sprechen. In den Evangelien taucht das Wort Erlösung nur an dieser einen Stelle auf. Als wenn Jesus es mit aller Kraft betonen will, wir warten nicht auf den Untergang, wir warten auf die Erlösung, auf unsere ganz eigene und auf die dieser Schöpfung und dieser Welt. Darauf, dass alles neu wird. Wie genau das aussieht, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass Aufrichtung passiert, nicht Niederdrückung, nicht kaputt machen, sondern Aufrichtung. Erlösung ist etwas, worauf ich mich freue und wovor ich keine Angst haben brauche. Vielleicht hört ihr jetzt diese Melodie und seht diese Pferde und fragt euch selber, na, gehe ich da so mit? Ich kenne selber diese ganzen apokalyptischen Bilder, die ich in Jugendgruppen und so weiter, Gericht kommt und so. Wie genau es ablaufen wird, ich weiß es nicht. Aber Jesus selbst lässt jetzt noch etwas von der Melodie, mit denen wir diese Verse lesen sollen und dürfen. Er bringt noch etwas von dieser Melodie uns nahe. Er erklärt jetzt selbst noch ein wenig, wie Erlösung aussieht, wie sich Erlösung anfühlt, was Erlösung ist. Und er gebraucht dafür ein Lebensbild. Wir gehen mal auf die nächste Folie. Wenn all das passiert, wenn alles aus dem Gleichgewicht gerät und wenn man denkt, boah, es ist so schlimm, wir können auf die nächste Folie gehen, auf die nächsten Verse. Jesus gebrauchte einen Vergleich, um das zu illustrieren, was er gerade gesagt hat. Seht euch den Feigenbaum an oder nehmt irgendeinen anderen Baum. Wenn sie ausschlagen, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass jene Dinge geschehen, dann wisst ihr, dass das Reich Gottes nahe ist. Ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, ja, aber meine Worte werden nicht vergehen. Jesus gebraucht hier ein Bild voller Leben. Er hätte auch sagen können, wenn das passiert, wenn ihr das seht, wenn die Sterne irgendwie wackeln, wenn alles in Bedrängnis gerät, wenn alles aus dem Gleichgewicht gerät, wenn die Menschen vor Angst zergehen, dann zieht euch warm an, denn dann wird es kalt und dunkel und dann der Winter naht. Ja? Nein, das sagt er nicht. Jesus vergleicht die nahende Erlösung mit dem Sommer, mit der Wärme, mit dem Licht. Erlösung ist wie Sommer. Wenn ihr die Zeichen seht, dann wisst, der Sommer ist bald nah. Ich habe uns etwas mitgebracht. Inge hat sofort erkannt, als ich reingekommen bin. Das hier sind Kirschzweige. Vorgestern war Barbara-Tag, vorvorgestern. Ich habe das noch nie ausprobiert. Für dieses Mal habe ich es ausprobiert. An Weihnachten sollen diese Zweige anfangen zu blühen. Ich bin sehr gespannt, ob das so klappt. Sie stehen jetzt in Wasser, ich werde sie vielleicht nochmal anschneiden. Wir werden sie auf jeden Fall hier stehen lassen im Gottesdienstsaal und hoffentlich werden wir sehen, dass sie zu Weihnachten ausschlagen und blühen. Irgendwie ein kleiner Frühlings- oder gar Sommerbote mitten im Winter. Wenn ihr dann seht, dass sie Blätter und Blüten bekommen, dann wisst, der Sommer ist bald nah. Und an Weihnachten stimmt das dann sogar, denn an Weihnachten werden die Tage schon wieder länger. Das Reich Gottes ist nah. Und wenn ihr die Zeichen seht, dann wisst, das Reich Gottes ist nah. Eure Erlösung ist nah. Am Ende dieses Abschnittes, in dem es um das geht, auf das wir im Advent ja uns vorbereiten, nämlich auf die Wiederkunft des Herrn. Am Ende dieses Abschnittes begegnet uns Jesus mit einem Hoffnungswort. Nicht mit einem traurigen, kräftezehrenden Wort. Am Ende steht ein Hoffnungswort da. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Was ich euch zusage, das bleibt. Seine Liebe für dich, seine Zusage, dass er mit dir ist aller Tage bis an der Weltende, dass er sich um dich sorgt und sich um dich kümmert, dass du sein bist, dass er dich bei deinem Namen gerufen hat, dass er treu ist dir gegenüber und nicht aufhören wird, das gute Werk, das er in dir begonnen hat, all das ist sein Wort an dich und das wird nicht vergehen, bis er wiederkommt. Ich muss euch sagen, Advent ist eine großartige Zeit. Denn Advent erinnert mich, sei wachsam. Ja, sieh die Zeichen der Zeit. Nimm wahr, was um dich herum passiert, aber hab keine Angst. lass dich davon nicht aus dem Gleichgewicht bringen. Am Ende kommt nicht das Ende oder die große Zerstörung, am Ende kommt das Leben und kommt die Aufrichtung. Die Wiederkunft des Menschensohns ist eben nicht Vernichtung, sondern Aufrichtung und Erlösung und Leben.